Ich fange an mit einem Quiz an. Wer kennt dieses Gebäude? Genau. Also vielleicht Kölner Dom, sagt keiner. Nee, eindeutig das Ulmer Münster. Es ist das Gebäude, was hier in der Gegend, das ist der Stolz der Bevölkerung. Ulmer Münster, ein Meisterwerk im Bauen. Also man hat so viele Rekorde da gesprengt. Der höchste Kirchturm der Welt, ich glaube 161,5 Meter. Man munkelt auch, dass man beim Bauen, was gleichzeitig mit dem Kölner Dom stattgefunden hat, dass die Baumeister ein bisschen gewartet haben, bis der Kölner Dom die Spitze hat, damit die Ulmer noch ein paar Meter weitergehen. Habe ich recht? Es könnte, ja, also so steht es auf jeden Fall in der Geschichte des Ulmer, damit halt wirklich noch in die Höhe treiben und noch weitergehen. Und Ulmer Münster verziert seitdem, es ist halt ein Symbol für die Region, auf dem wir sehr stolz sind. Man hat ihn früher bei Magirus Deutz auf den alten LKWs hat vorne gesehen. Hey, Ulmer Münster, jeder kennt das. Also das ist wirklich weltweit berühmt. Jetzt ist, ich stelle euch noch eine Frage, es hat auch mit dem Quiz zu tun. Wer kennt dieses Gebäude? Also, einen kleinen Tipp, bemüht euch nicht. Ich weiß es selber nicht. Was man an dem Gebäude erkennen kann, das ist eine Kirche, wahrscheinlich irgendwo in Lateinamerika, Mittelamerika. Die Leute leben dort sehr bescheiden. Die haben die Kohle nicht gehabt. Die haben aber trotzdem diesen Wunsch gehabt, so ein Ort zu bauen, wo man Gottesdienste feiert. Also Ulmer Münster, also es ist schon ein Riesenkontrast, ein Riesengegensatz. Und jetzt habe ich noch eine Frage für euch. In welcher dieser beiden Kirchen wohnt Gott? Und das ist so eine sehr schlaue Frage. Ja, es bewegt sich schon was in der Luft. Aber ich habe mir überlegt, das Wort Gottes antworten zu lassen. Und zwar, Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, 24 bis 25, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln. Definitiv nicht. Die von Händen gemacht sind, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst alle Leben und Odem und alles gibt. Ich war selber auch so mit dem Gedanken, habe so gespielt, ja, da muss doch, und das gab doch der Tempel und die Herrlichkeit. Und doch, das Wort Gottes sagt, nee, Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wo wohnt er überhaupt? Er hat Himmel und Erde gemacht. Die Bibel sagt, die Erde ist seine Fußschemel. Er wohnt im Himmel, der ist hoch erhaben. Er ist überall, er ist allgegenwärtig. Er braucht nicht ein Gebäude. Er wohnt nicht in diesem Tempel. Er hat nicht Interesse an Mauer, an Beton, an Steine, an Fenster. Er hat Interesse an was anderem. Er ist sehr interessiert an deinem und an meinem Herz. Er ist sehr interessiert, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, früher bin ich in eine Kirche gegangen, die eine Schuhfabrik war. Das hat Gott nicht interessiert. Er war interessiert an den Herzen und an den Menschen, die dort sich versammelt haben. Es ist der Wunsch Gottes, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das war schon vom Anfang an. Und ich glaube, dass Gott mehr weh getan hat, Adams Fall, seine Sünde unsere Sünde hat Gott mehr wehgetan als dem Mensch selber. Der Mensch hat versucht irgendwie zu überleben, er musste das Paradies verlassen, aber Gottes Herz, wo bist du, Adam? Wie habe ich dich gemacht und wo bist du gelandet? Was hast du getan? Und direkt hat der Mensch Gott mehr wehgetan als sich selber. Und wir haben es auch am Kreuz gesehen, unsere Sünde hat Jesus verletzt. Unsere Sünde hat Jesus am Kreuz gebracht. Er musste für unsere Sünden sterben. Gott ist immer noch und war die ganze Zeit im Lauf der Geschichte war an uns interessiert. Er hat auch sogar gesagt durch den Apostel Petrus, dass die Erde mit all was drüber ist, wird eines Tages verbrennen. Gott ist sogar die Erde, sagen wir mal so, weniger wichtig als der Mensch. Ich würde euch nicht dadurch ermutigen, irgendwie die Welt zu plündern, die Erde zu plündern oder irgendwie mit unseren Ressourcen und Natur schlecht umzugehen. Aber für Gott will ich nur meinen Punkt machen. Für Gott ist der Mensch viel wichtiger. Also keine Beton, keine Mauer, keine Steine, egal wie schön auch das Ulmer Münster ist und egal wie erbärmlich diese andere Kirche aussieht, Gott ist nicht daran interessiert. Schuhfabrik, Kachelofen, Geschäft, ist Gott sowas von egal. Er will dich, er ist an deinem Herzen interessiert. Und er hat uns so gemacht, dass wir die Fähigkeit haben. Wir haben diesen Hardware, die haben diese harte Schale und wir haben einen geistlichen Teil. Wir haben so quasi für die Computerliebhaber, wir haben Hardware, wir haben ein Soft, wir haben ein Betriebssystem, wir sind gemacht aus einer immateriellen Sache, würde ich wieder so erzählen. Und es gibt tatsächlich einen geistlichen Teil in uns, was eigentlich uns ausmacht. Und was fähig ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und da ist Gott interessiert. Gott hat durch Salomo zum Beispiel diese wunderbaren Worte uns weitergegeben. Im Auftrag Gottes spricht er, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sprüche 23, 26. Ein Bibelvers, was sehr oft zitiert ist. Gott ist an unserem Herzen interessiert. Ich habe noch ein paar Bibelverse vorbereitet, in denen ich meinen Punkt machen möchte. Und zwar, dass wir fähig sind, mit Gott auf diese geistliche Ebene Gemeinschaft zu haben. Und dass wir auch spirituelle Wesen sind. Also nicht nur aus Körper gebaut. 1. Korinther 6, 19. Ich habe erst jetzt gesehen, dass ich auch da vorne lesen kann. Danke auf dem Monitor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht aus euch selbst, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Tempel des Heiligen Geistes. Das ist eine rhetorische Frage von Paulus. Wisst ihr denn nicht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes? Menschen, die zu Gott gehören, die sich zu Gott bekehrt haben und diese Wiedergeburt erlebt haben, die eine neue Schöpfung sind, die können diese Anwesenheit Gottes in sich empfangen, die tragen Gott in sich. Ein anderen Bibelvers, was dazu auch viel Licht bringt. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Also die Welt kann der Geist der Wahrheit nicht empfangen. Die Welt ist eins. Dieses System, die mit Gott nichts zu tun hat und die Leute, die zu Gott gehören, die von Gott geboren sind, das ist schon eine andere Sache. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und das sind die Worte Jesu, bevor er gekreuzigt und auferstanden worden ist, vor dem Pfingsten. Er sagt, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein, im Hinblick auf Pfingsten. Ups, jetzt habe ich irgendwas Dramatisches hier gemacht. Meine Befürchtungen. Hilfe. Okay. Genau. Zweiter Bibelvers weiter, auch in Johannes 14, 16, 17, Vers 17 bis 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Unfassbar, unfassbar. Der Herr Jesus verspricht den Heiligen Geist, dass er kommen wird. Er wird bei uns und in uns sein. Und da verspricht noch etwas anderes, sehr Geniales, was für mich viele Jahre nicht bewusst ist, dass er zusammen mit dem Vater kommen wird und bei uns wohnen. Wie kann das überhaupt möglich sein? Wie ist das möglich? Es gibt aber diese geistliche Ebene. Gott hat uns so gemacht, dass das möglich ist, dass er, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist in uns wohnen kann. Wie in einem Tempel. Und deswegen habe ich diese Gebäude am Anfang gezeigt. Gott ist nicht an Beton interessiert. Gott will aus jedem Menschen, der seine Stimme hört, der seine Gebote hört, will den Tempel des Heiligen Geistes machen. Okay. So, einen anderen Bibelvers, was genau der gleiche Punkt unterstützt. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander fügt, wächst zu einem heiligen Tempel. In dem Herrn, durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also dieser Bibelvers erklärt auch diese geistliche Ebene, diese spirituelle Ebene. Im Geist nicht nur, dass wir selber fähig sind, ein Tempel für den Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen, sondern auch als Gemeinde. Als Gemeinde werden wir zu einem noch größeren Tempel, wo Gott seine Anwesenheit, seine Herrlichkeit offenbart und mit uns Gemeinschaft hat. Das sind Dinge, die in dem Alten Testament und auch für viele der damaligen Leute in der damaligen Zeit, das war unvorstellbar, dass der heilige Gott den Weg band bis zu uns gefallene Schöpfung, schuldige Menschen, von ihm getrennt durch Sünde, das war unvorstellbar. Es war schon, die Propheten damals haben schon durch den Heiligen Geist vorausgesagt, dass es sowas stattfindet, aber selber haben gesagt, das gibt es ja nicht, wir können es jetzt nicht verstehen, aber es wird die Zeit, wenn der Mashiach kommt, dass das zustande kommen wird. So, jetzt, okay. Okay, passiert nicht viel. Genau, und jetzt zu dem Pfingsten, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die waren alle versammelt, die haben regelrecht zugeschaut, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Die waren so gespannt zu wissen, hey, du gehst halt zum Vater, das haben wir verstanden, aber wie geht es dann mit uns weiter? was wird geschehen? Und die waren sehr interessiert über diese Endzeiten. Wie wird mit deinem Reich sein? Wir wollen doch endlich mal hier in Israel diese Regierung, dieser starke Staat Israels oder Gottes Volk, wir wollen doch endlich mal das sehen, wir wollen es mit unseren Augen erleben. Und Jesus sagt aber zu ihnen, das ist nicht eure Sache. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Viele geben es an, die wissen ganz genau, wenn was, wie passieren wird. Und Jesus hat denen erstmal gesagt, es ist nicht eure Sache. Zeiten oder Zeitpunkte zu sehen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende und bis ans Ende der Erde. Und das ist dieser Auftrag, der Gott, der Jesus, der Herr Jesus uns als Gemeinde gegeben hat. Diese Kraft vom Heiligen Geist empfangen, es ist nicht so, dass ja, das passiert irgendwas Spirituelles, Geistliches in uns, das ist nicht sichtbar. Es ist bezeichnet von Kraft. Es ist die Kraft, die uns wirklich befähigt, diesen Auftrag zu tun. Ich würde sagen, von mir aus als natürlicher, als ganz normaler Mensch, diesen Auftrag Gottes, mit ihm zu leben, ihn zu verkündigen, ihm anderen Leuten bekannt zu machen. Irgendwann mal denkst du als natürlicher Mensch, hey, das reicht, ich habe das schon gemacht. Irgendwann mal gehe ich in die Rente. Ich will es nicht weitermachen. Wozu soll ich das Ganze? Das ist so eine Aufgabe, die so für uns so schwer zu scheinen mag. Wirklich die ganzen Völker. Und die waren eine Hand von Leuten, die gesagt haben, wie soll man das machen? Das packt man nicht. Und wir sehen auch diese Aufgabe und diesen Auftrag, der Herr uns gegeben hat. Wie soll man es packen? Wie soll man es packen? Aber er hat gesagt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen werdet, ihr werdet diese Kraft dafür haben. Diese Kraft wird euch begleiten. Diese Kraft wird in euch sein. Das ist nicht zu machen ist. Ihr werdet es schaffen. Das ist seine Verheißung. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Es kann sein, dass der Heilige Geist nicht, es kann sein, mit Sicherheit wird uns der Heilige Geist nicht gegeben, um uns zu bespaßen oder irgendwie ja, locker zu leben oder mit dem kleinen Finger irgendwelche Dinge zu bewegen. Nein, der Heilige Geist ist uns gegeben, um Jesus zu verherrlichen, seine Zeugen zu sein. Und ich habe so ein paar Fragen an Menschen, die glauben, dass es immer diese Anwesenheit des Heiligen Geistes, dass es immer um uns geht, dass wir ein Werk bauen, dass unsere Gemeinde renommiert wird, dass wir weltweit bekannt werden. Und ich habe auch Menschen gesehen, die sagen, XY Ministries und der Prediger X und Y ist in der Stadt, kommt alle her, um der Heilige Geist zu spüren und so weiter. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, weil ich merke eher, dass diese Menschen sich selbst verherrlichen wollen, ihre Taschen voll machen wollen und weniger Jesus. Und ich habe auch mit Schmerzen erlebt, dass Menschen sogar durch diese Aktivitäten und durch diese Aktionen, die sie unternehmen, manchmal den Namen Jesu in Verruf bringen und sagen, sind das Christen? Was sind das für Abzocker? Was sind das für Fake-Propheten? Was sind das für Fake-Botschaften? Was verbreiten die überhaupt? Und viele sagen, ja, der gesalbte Bruder so und so oder der gesalbte so und so. Ich habe so ein Problem damit. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen von meinen Emotionen rauslasse, aber ich habe so ein Problem damit. Der Heilige Geist ist da, um Jesus zu verherrlichen. dafür ist er gegeben. Er hat eine vollkommen andere Aufgabe, wie manche Menschen meinen. Ein Mensch, der tatsächlich der Heilige Geist in sich hat, der weiß, ich werde Gott verherrlichen. Es geht um Gott. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Organisation. Und will noch zitieren, dieser Bibelvers, wo alles angefangen hat, gehört ja zu Pfingsten, müsst ihr ja lesen, müsst zuhören. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen zum Aussprechen gab. Warum ich diesen Bibelvers ausgesucht habe, ist, weil da sichtbare Symbole und sichtbare und hörbare Sachen gibt, die auf dem Kommen des Heiligen Geistes hindeutet. Der Heilige Geist in Hebräisch heißt Ruach und Ruach heißt Wind. Und das ist, der Heilige Geist ist viel mehr wie Wind, aber das ist so eine passende Beschreibung, weil der Wind, den kannst du spüren, den kannst du aber nicht sehen. Jesus hat dem Nikodemus gesagt, der vom Geist geboren ist, das ist so, ist es wie der Wind. Du siehst nicht, woher es kommt, wie es geht, wie funktioniert das. Und wir können der Wind spüren. Und der Wind hat manchmal richtig gewaltige Auswirkungen auf unsere Natur. Wenn es zu stark ist, dann fliegen Plakate, dann fliegen Bäume umher, werden Bäume entwurzelt. Es ist eine gewaltige Kraft. Aber wir dürfen keine Angst haben. Der Heilige Geist, wenn er zu uns kommt, der kommt so, dass wir ihn empfangen können. Der kommt, um uns aufzubauen und nicht zu zerstören. Es kommt der Heilige Geist kommt, um uns aufzurüsten und nicht kaputt zu machen. Da brauchen wir keine Angst haben. Und dann noch eine Weile. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Und genau dieser Wind, den man spüren kann, den man sehen kann. Es ist auch der Wind, der ab und zu mal tief in unseren Lungen hineinatmen. Und wir füllen unsere Lungen so mit frischer Luft und wir spüren, das fühlt sich so gut an. Das ist wieder so wiederbelebend, dieser Ruach. Dann als Symbol von Zungenfeuer über jeden Einzelnen, da gab es auch dieses Geräusch, der alle aufmerksam gemacht hat, hey, hier passiert was. Das wird dieser Verheißung des Vaters erfüllt. Möchte ich ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, genau. Also ich würde auch ein bisschen erläutern und zeigen, wenn Gott bei uns wohnt, wenn der Heilige Geist bei uns wohnt, wenn der Sohn bei uns wohnt, ganz besonders, der will uns aufrüsten, der wird uns Gaben und Fähigkeiten geben oder Dienste geben, die gemäß seines Willens mit einem bestimmten Zweck. Hier, ihr habt schon inzwischen gelesen, habe ich gemerkt, es bestehen aber Unterschiede im Gnadengaben, also das, was der Heilige Geist schenkt. Doch, es ist derselbe Geist, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber so das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also was ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist nicht, um uns zu bespaßen. Es ist nicht so, dass wir die Superheroes spielen oder irgendwie eine Attraktion für die Welt werden. Das ist, boah, wisst ihr, die Welt ist so interessiert an das Übernatürliche in der letzten Zeit. Aber hier möchte ich klar machen und deutlich sagen, nicht alles Übernatürliche kommt von Gott. Denn es gibt auch der Gegenspieler, der sich beimischen will. Und ich habe in der letzten Zeit versucht, mit Leuten das Evangelium weiterzugeben, Gott weiterzugeben. Und die haben sich mir gegenüber dargestellt wie ganz spirituelle Personen. Die haben gesagt, ja, ich bin ja schon irgendwie vertraut mit dieser geistlichen Welt und ich spüre Sachen, ich nehme Sachen im geistlichen Bereich wahr. Und die Welt ist richtig, also zu unserer Zeit, die ist sehr Hunger nach übernatürlichen Sachen. Und wenn sie jetzt nicht in der Gemeinde nach dem Maßstab Gottes erleben oder es kennenlernen, die werden sich woanders bedienen. Und der Gegenspieler, der mischt auch kräftig mit und versucht, hey, spirituell, das ist da ein Wunderchen passiert, da ist da etwas passiert. Alles von Gott, Halleluja. Puh, wir sind alle den gleichen Gott. Aber Jesus warnt uns eindringlich, es werden falsche Propheten kommen, es werden sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, Zeichen und Wunder tun. Es werden falsche Propheten, aber lasst euch nicht täuschen. Es gibt ein Täuschungswerk vom Teufel, der auch beimischen will, der sogar auch Christen täuschen möchte. So, Gaben und Kraftwirkungen, Dienste sind für den allgemeinen Nutzen. Und wortwörtlich ist die Gemeinde gemeint und außerhalb der Gemeinde im Feld der Evangelisation. Das ist für die anderen Menschen. Jetzt habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt so drei verschiedenen Bereichen. Ich habe so aufgeteilt, es kann sein, dass ihr in anderen Studien oder andere Predigten, die werden es ein bisschen anders. Mir geht es darum, dass der Heilige Geist Leute zum verschiedenen Dienste berufen hat. Und im Epheser 4,11 steht, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Ein paar Worte zum Apostel, zu diesen Diensten, die zur Erbauung der Gemeinde dienen. Apostel gab es erst einmal nur 12 und es gab einen spezifischen Dienst von den Aposteln. Und wenn ich heute höre, dass es Apostel so und so gibt oder das Apostel so, da frage ich mich wieder hin, was ist eigentlich mit den Leuten los? Es gab nur die 12, war symbolisch für die 12 Stämme Israel und die werden 12 sein. Dass manche Leute berufen sind, ein Werk als die Apostel zu machen, das ist eine andere Sache. Dass die gesandt werden, in verschiedenen Regionen Gemeinden zu pflanzen, irgendwie schauen, ob die Lehre, das Evangelium noch das Gleiche ist und ob es stimmt, das ist eine vollkommen andere Sache. Aber Apostel, in dem Sinne von Apostel, waren 12 und fertig. Dann die Propheten, und da habe ich ein bisschen in den Alten Testamenten reingeschaut. Die Propheten waren dazu da, Gottes Worte weiterzugeben, wenn das Volk sich von Gott entfremdet hat. Oder wenn das Volk gesagt hat, ach, der Weg, der könnte auch doch gut sein. Und das ist doch nicht so schlimm. Und warum haut sie immer wieder uns mit dem Gesetz und mit dem, was Gott will, so Gottes will, ach, der Weg ist doch auch gut. Und die Propheten, die waren diese unangenehme Leute, die richtig nicht so beliebt waren, die immer geschrien haben, Leute, wir müssen zurück zu Gott, zurück zum Gesetz, zurück zu Gottes Wille. Und viele Propheten in dem Alten Testament, die sind auch als Märtyrer gestorben, weil der König oder die religiösen Führer damals, die konnten einfach seine Stimme nicht mehr hören. Hey, du störst, Mann. Und der musste weg. Und ich glaube, eine ähnliche Aufgabe haben die Propheten auch in unserer Zeit, dass die von Gott Worte empfangen, dass die gucken, ist unsere Gemeinde noch auf dem richtigen Weg? Es ist unfassbar, in welcher Gefahr Gemeinden heute stehen und wie sie von Gott abdriften, weil sie immer glauben, der Weg ist doch gut, wir müssen doch uns anpassen. Warum halten wir an diesen alten Worten der Bibel? Das reicht doch, Leute. Wir müssen relevant, wir müssen was in dieser Gesellschaft bewegen. Es ist gut, relevant zu sein. Aber wenn mich die Relevanz, das Gehorsam gegenüber Gottes Wort kostet, dann lasse ich es lieber sein. Und ich glaube, dass Prophetus heißt eigentlich ein Mann, der die Gottesstimme hört und es weitergibt. Und der Dienst des Prophetes ist, Leute, sind wir überhaupt noch auf dem Kurs? Gehorchen wir Gott überhaupt noch? Der hat eine sehr wichtige Aufgabe. Dann die Evangelisten, klar, die frohe Botschaft. Die Leute, die haben einen Dienst für die verlorenen Seelen. Die brennen für diese Leute. Die wissen, wenn die Leute das Evangelium nicht hören, hey, die gehen verloren. Und die haben eine Gabe, die haben eine Befähigung vom Heiligen Geist, diesem Werk zu tun. Klar, jeder von uns hat eine gewisse Evangelisationsgabe. Jeder kann dem Nachbar, dem Arbeitskollegen über Jesus erzählen. Vielleicht nicht vor Tausenden von Leuten, aber eins oder zwei, das kann man machen. Ne? Aber es gibt Leute, die spezifisch dafür berufen sind. Manche sind das Hirten. Das sind die Leute, die immer gucken, wo ist das Schäflein, warum humpelt das Schäflein, hast du Durst, machst du das Gras nicht mehr, brauchst du Wasser. Ich habe ein Video angeschaut über die Hirten von Israel, wie sie manchmal 30, 40 Meter tief Wasser holen sollen auf dem Brunnen, für die Schafe bereitzustellen. Es sind diese Leute in der Gemeinde, die ein Herz haben, dass dem Schäflein gut geht, dass es genug Futter hat, dass es genug Wasser hat. Und wenn es mal einen humpelt oder nicht, dass man danach schaut. Genau, dann gibt es noch dann die Lehrer und das sind die Leute, die ein gewisses Verständnis und die sich gut mit dem Wort Gottes auskennen und auch in gewisser Maße systematisch klar und deutlich weitergeben. Es ist manchmal herausfordernd, wenn in einer Gemeinde zu viele Lehrer sind, aber ja, Klarheit und das Wort Gottes muss sein. Und ich weiß, dass ihr damit gut umgehen könnt, dass ihr das annimmt und dass ihr in eurem Leben umsetzen werdet. Klarheit tut gut, Erkenntnis tut gut. So, dann gibt es das gab dieser sogenannte fünffältige Dienst, was der Heilige Geist uns der Gemeinde gegeben hat. Es gibt dann die begehrten und die sehr erwünschten Gaben, besonders in den pfingstlich-charismatischen Gemeinden, die schreien danach, die freuen sich, die fragen Gott, um diese Gaben zu bekommen, die sehr begehrt sind. Und Apostel Paulus in 1. Korinther 12,8 erklärt diese Gaben. Natürlich, das sind Gaben, die manchmal miteinander arbeiten. Es gibt Gaben, die bestimmte Variationen haben. Es wäre jetzt ein Fehler zu sagen, Leute, das sind die Gaben und fertig. Nee, das sind bestimmte und verschiedene Variationen von Gaben, Geistesgaben, die in eine von Gott geleitete und erfüllte Gemeinde stattfinden können oder wo die Leute das haben. Dem einen zum Beispiel ist ein Wort der Weisheit gegeben und die Gabe des Weisheits hat nicht mit 1 plus 1 ist 2 oder ich erkenne ein Problem, das ist nicht diese menschliche Weisheit, sondern das ist diese göttliche, übernatürliche Weisheit. Es ist diese Weisheit, die worüber die Pharisäer im Tempel gestaunt haben, wo der 12-jährige Jesu mit denen gesprochen hat. Und die haben gesagt, wo hat dieser Junge diese Weisheit? Das ist diese geistliche, von Gott gegebene, übernatürliche Weisheit. Es ist die Art, wie Jesus mit den Pharisäern geredet hat. Diese tricky Fragen, die Pharisäer ihm gestellt haben, wie sie ihn herausgefordert haben. Und Jesus hatte immer eine Antwort. Er hat die Sache so gut gemanagt und das war diese übernatürliche Weisheit. Und ich persönlich, ich würde mich so freuen, wenn Gott jeden von uns mehr und wirklich diese übernatürliche Weisheit durch den Heiligen Geist schenkt, wie Jesus zu sprechen, auf schwierige Fragen geschickt Antworten geben. Dann gibt es diese Gabe der Erkenntnis. Das sind zum Beispiel Werke, Taten, Gedanken, die versteckt sind, aber durch die Gabe der Erkenntnis, dass man die erkennt, dass man sich auf der Oberfläche zieht. Zum Beispiel, Jesus wusste, was im Herzen der Menschen war. Das war Erkenntnis. Denn er erkannte, was in ihnen war. Er wusste ganz genau. Er wusste, dass Judas zum Beispiel ihn verraten hat. Er wusste, das ist so eine übernatürliche Erkenntnis. Zum Beispiel, Jesus spricht mit der Samariterin am Jakobsbrunnen und er sagt, bring mal deinen Mann her. Und sagt, ich habe ja keinen Mann. Und Jesus sagt, hey, du hattest schon 5. Das sind Sachen, die durch diese Gabe der Erkenntnis möglich ist. Also, hab keine Angst. Wir beten nicht darum, dass irgendeiner von uns ja uns die ganzen Geheimnisse und dunkle Geheimnisse irgendwie zum Licht bringt, obwohl es eigentlich Sachen zum Licht bringen gar nicht mal so schlecht ist. Ja, aber diese Gabe der Erkenntnis wird, wenn einer von uns sowas hat, es wird uns zum Besten dienen. Es wird uns dienen, um Sachen zu bereinigen und uns wohltun. Ja, das ist für unseren Besten. Genau, dann gibt es die Gnadengabe, also einem anderen Glauben in demselben Gas. Also es gibt dieser rettende Glaube, man hört die Botschaft von Jesus, man glaubt, man wird gerettet. Aber es gibt eine Gabe des Glaubens und zum Beispiel der Gläubige oder der Mann oder die Frau, der diese Gabe hat, der weiß, ein Wunder wird geschehen und ich habe Glauben für diesen Wunder. Und der nebendran, der hat diesen allgemeinen rettenden Glauben und sagt, boah, ich sehe es momentan nicht, aber dieser Mann, diese Frau, dieser Gläubige, der diese Gabe, der weiß, ein Wunder wird geschehen, es wird das geschehen. Es ist für uns unvorstellbar, aber es wird geschehen. Zum Beispiel die Witwe, bei dem Elia zu Gast war. Elia sagt, mach mir zuerst Brote, ein Brot zum Essen und danach kannst du für dich backen. Und er hat gesagt, ich habe aber nicht mehr viel, was soll ich machen? Mach so, wie ich das sage. Und sie hat diesen Glauben gehabt, okay, der Prophet, der wird schon wissen, was er sagt, ich vertraue. Und die hat wirklich für Elia zuerst gebacken. Und was ist dann geschehen? Öl und Mehl sind nie, also bis der Hunger vorbei war, das hat nie gefehlt. Diese Frau, die hat geglaubt, es wird ein Wunder geschehen. Und ich glaube und ich agiere auch in diesem Glauben, dass ein Wunder passieren wird. Glaube der Heilung. Das kommt als nächstes. Ich hoffe, dass jetzt mit dem Okay, wahrscheinlich habe ich keinen Empfang. Ah, genau. Nee, ich bin schon so weit. Danke. Also, genau. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften. Und da ist wieder so eine interessante Sache. Und zwar, dass man gewisse Naturgesetze außer Kraft setzt. Es läuft gemäß einem Naturgesetz und durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, sagt man, okay, es soll 3 Jahre kein Regen sein. Oder wo Jesus dem Meer sagt, sei still und das Meer beruhigt sich. Oder wenn Jesus sagt, wirf dein Netz auf der anderen Seite vom Boot. Aber Jesus, wir haben doch die ganze Nacht versucht, was zu fischen und es hat nicht geklappt. Aber auf dein Wort werden wir das tun. Die waren Profis, die wussten, wie man Fisch fängt und doch für eine kurze Zeit setzt Jesus diese Naturgesetze aus der Kraft und auf wundersame Weise rennen die ganzen Fische da im Netz, die irgendwo versteckt waren. Das war gegen die Natur. Ja? Genau. Dann, ich glaube, vorher ganz unten, das war die Gabe der Heilungen. Genau, das ist klar, das leben wir alle. Wir beten dafür, wir kommen nach vorne. Jesus, heile uns, bitte heile uns. Das gibt wahrscheinlich, ist für jeden klar, da braucht man nicht viel erklären. Wir streben und wir beten alle um Heilung. Genau, dann gibt es die Weissagung, dieser sehr interessante, sehr begehrte Gabe durch den Heiligen Geist, für Gott zu sprechen, egal ob es Vergangenheit, egal ob es Gegenwart, egal ob es Zukunft betrifft. Es heißt, die Leute, die reden im Auftrag Gottes, die offenbaren was persönlich für mich, für dich. Es ist von Gott inspirierte Rede. Und es hat immer die Aufgabe zum Aufbauen, Rat geben, dass der Weissagt dir einen Rat gibt durch den Heiligen Geist und trösten. Genau, also wenn es bei uns einmal hängt und keine Ahnung, haben wir jemanden verloren in der Familie, es gibt Leute, die haben ein tröstendes Wort für uns, von Gott direkt verpackt, dass wir es verstehen und annehmen können, die Weissagung. Natürlich umfasst viel mehr, die Zeit ist sehr fortgeschritten und ich mache nicht mehr sehr lange. Ich gehe noch zu der Gabe der Geister zu unterscheiden und das finde ich, dass die meisten charismatischen Gemeinden brauchen. Und wir brauchen es auch, dass man durch den Heiligen Geist erkennt, nee, sorry, Prophet so und so, das war nicht vom Herrn. Oder sorry, das war nicht vom Heiligen Geist. 2 Minuten versprochen. Genau, also Geister zu unterscheiden, ist es wirklich vom Herrn, ist es nicht vom Herrn, was hat das zu bedeuten? Und weil, wie gesagt, wir stehen sehr in dieser Versuchung, auf diesem Trip auf Übernatürliche zu sein und dass wir alles annehmen oder dass wir glauben, dass alles, was glänzt, Gold ist. Aber ist es nicht. Ist es nicht immer. Es gibt auch Leute, die täuschen. Und da brauchen wir diese Gabe der Geistesunterscheidungen. Dann gibt es verschiedenen Sprachen. Es gibt auch da sehr viele Pro und Kontras. Die Bibel aber sagt auch ganz klar, es können menschliche Sprachen, die wir mit einem ganz normalen Übersetzer übersetzen können. Es gibt Sprachen, die wir nicht übersetzen können. Und da kommt die letzte Gabe, sagen wir so, die Auslegung von Sprachen. Also wenn ich erkennen würde, oh, der spricht Spanisch, da besorgt man sich doch einen Übersetzer. Aber wenn es eine Sprache gibt, die kein Mensch versteht. Da kann ich nur sagen, Herr, da schenkt doch uns jemanden, der diese Gabe übersetzen kann. Genau. Also dazu möchte ich nicht mehr viel sagen. Ich möchte nur sagen, mein Punkt ist, wir sollen als Gemeinde, die Gott lieben, die Jesus lieben, wir sollen dafür offen sein. Wir sollen Raum den Heiligen Geist geben und wir sollen ihn auch vertrauen. Wenn wir ihm von ganzem Herzen rufen, wenn wir reines Herzen sind, wir werden auch das bekommen und die Gaben bekommen, die wir brauchen und die anderen um uns auch brauchen. Und was sehr wichtig ist, noch dazu zu sagen, und damit mache ich Schluss, diese Gaben, die werden aufbauen, die werden die Gemeinde stärken und sie werden Jesus verherrlichen. Für mich ist das höchste und das beste Kriterium, diese ganzen Sachen zu bewerten und zu analysieren. Ist Jesus dadurch verherrlicht? Hat es jemandem geholfen? Ist eine Person geistlicher geworden? Ist er aufgebaut worden? Was hat es genutzt? Ist Jesus wirklich verherrlicht worden? Wenn nicht, wir wollen uns nicht selber verherrlichen, wir wollen uns keinen Namen machen, wir wollen nicht irgendwelche Ministries gründen, die sehr toll und weltweit bekannt sind, sondern wir wollen wirklich nur den Namen Jesu verherrlichen und seinen Namen bekannt machen. Und ich glaube, wir als pfingstlich-charismatischen Gläubigen, wir sollen diese Kriterium als Basis für all geistliche Aktivitäten nehmen. So, vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Geduld und ja, ich wünsche euch ein schönes Pfingstfest und der Herr sei mit euch und möge euch auch belohnen für eure Geduld. Amen.